Deutschlandfunk Interview.
Heute beginnt der insgesamt auf 3 Tage angesetzte virtuelle Parteitag der Grünen. Interessant nicht nur deshalb, weil die Grünen weiterhin als heiße Anwärter auf die nächste Bundesregierung gelten. Interessant ist das Treffen auch, weil sich die Partei ein neues Grundsatzprogramm geben will. Das 4. erst in 40 Jahren seit Gründung der Grünen. Was dann auch den Weg in die Regierungsbeteiligung ebnen soll. Am Telefon ist jetzt der Politikwissenschaftler Karl Rudolf Korte von der Universität Duisburg. Herr Professor Korte, ich grüße Sie.
Ja, hallo.
Herr Korte, ist das jetzt ein grünes Wohlfühlprogramm auch für die Wähler, für jeden was dabei, für fast jeden wählbar?
Es ist multikoalitionsfähig. Das ist das Ziel offenbar auch für das Superwahljahr 2021. Und man sieht ja auch, mit wie vielen Parteien unter schweren Mühen die Grünen es geschafft haben, Koalitionen zu schließen. Sie sind ja keine Oppositionspartei, sondern sie regieren ja in ganz vielen Bundesländern mit.
Trotzdem, wenn man sich das Programm mal anschaut, da mehr Sicherheit für die Bürger, Klimaschutz für die Umwelt besorgen, Dialogbereitschaft für die Minderheiten, da muss man sagen, oder man könnte es auch so formulieren, das klingt ja fast schon ein bisschen beliebig.
Die Grünen sind Moderatoren der Ambivalenz. Sie wollen, weil sich verschiedene Koalitionspartner auch im Blick haben, aus der Mitte raus anschlussfähig bleiben. Und ihr Stil zu kommunizieren, auch zu führen, geht eher dahin, Übersetzer zu sein, wenn es Probleme gibt. Und dabei zu helfen, mit ihrer Moralwährung Brücken zu bauen. So verstehe ich auch dieses Grundsatzprogramm, was sehr stark von der Corona-Pandemie Zeit auch geprägt ist, weil es darum geht, den lenkenden, den schützenden Staat ins Zentrum zu rücken. Das Thema Sicherheit, Resilienz, Vorsorge, alles Dinge, mit denen man bislang die Grünen nicht in Verbindung gebracht hat. Aber eigentlich ist die Orientierung hier viel stärker durch eine Haltung, die reingeschrieben worden ist, weniger durch die Beantwortung konkreter Fragen.
Aber wird da nicht das alte Wählerklientel vielleicht auch ein bisschen erschreckt, wenn Sie sagen, jetzt der fürsorgliche Staat, der Staat, der für Sicherheit steht, das sind ja Punkte, für die Grünen, Sie haben es gerade auch gesagt, eben bislang nicht standen.
Ja, das kann erstmal irritieren, aber man sieht eben auch im Wählerklientel der liberalen Mitte, der Bildungsbürger, dass durchaus dieses große Imperativ, etwas zu regeln, als das neue Freiheitsimperativ erscheint. Und da passen sich die Grünen eigentlich in diesen Grundduktus einer neuen Zeit, die nicht mehr auf Deregulierung und Privatheit setzt, an. Sie verändern sich aus der Mitte heraus und machen damit im Prinzip die Mitte auch in der Parteien, im Parteienspektrum breiter. Es ist klar, die Wiedererkennung im rein linken Lager wird damit völlig verunklärt.
Wenn Sie sagen, man geht auch auf die Mitte jetzt zu, heißt das, die Grünen versuchen auch ein Stück weit Volkspartei zu werden?
Ja, sie sind also weniger Verbotspartei, sondern mehr Ermöglichungspartei, suchen diese Option, ein bisschen Sympathieorganisation für das besorgte Bürgertum auch weiterhin zu bleiben und haben eben eine Kernmarke, Klima, Umwelt. Und in der jetzigen Situation wollen sie eben vor ihrer Hintergrund, ihrer auch Geschichte der Rettung eine Richtung geben, weil sie im Prinzip so etwas wie eine digitale Nachhaltigkeitsgesellschaft anstreben. Das zieht sich auch wie ein Leitbild durch diesen Programmentwurf.
Stichwort Kernmarke, sagen Sie gerade, da kann man ja auch einen anderen Begriff mal rausgreifen. Gentechnik wird jetzt im neuen Grundsatzprogramm nicht mehr grundsätzlich verteufelt. Da ist da schon die Frage, ist das ein Lernprozess oder nicht doch auch schon Preisgabe der eigenen Identität, der eigenen DNA?
Ja, es wird vor allen Dingen, das sieht man ja in der hessischen Grünen, groß, also viel Sprengstoff enthalten, wenn man dann im Bund mitregieren könnte, weil es natürlich ein Spagat erfordert zwischen dieser Traditionslinie, die Grünen mitbringen, und dann der allgemeinen Herausforderung. Man sieht das ja auch an den Protesten gegen die Grünen, die entstanden sind jetzt bei dem Ausbau von Autobahnen oder Kohlekraftwerken.
Die A49 in Hessen, meinen Sie jetzt, ja genau.
Ja, genau, oder bei Kohlekraftwerken Proteste. Da sind die Bewegungen als Protest nicht mehr automatisch identisch mit den Grünen. Und das ist der klassische Alltag zwischen Regieren und Opposition. Und ich glaube, dieses Spannungsfeld wird im Regierungsalltag ganz klar auf die Grünen zukommen. Aber da ist nichts Überraschendes dran. Das Überraschende ist in der Tat, die Programmatik so in die Mitte zu ziehen, dass hier ja ein bisschen Verunklarung vom klassischen Klientel sichtbar wird.
Aber trotzdem nochmal, Herr Professor Korte, die Frage, klar, jede Partei muss Kompromisse machen, wenn sie mit in der Regierung sitzt, aber sind da die Grünen tatsächlich so wie jede andere Partei oder ist der Schaden dort nicht am Ende größer, wenn man da ordnungspolitische Grundsätze plötzlich relativiert?
Das sehe ich nicht so, weil die neuen Mitglieder, wir haben ja viele tausende neue Mitglieder, auch für das Neue in der Transformationsgesellschaft eher stehen und nicht die traditionelle Radikalität mitbringen, die das alte Programm noch hatte. Also Macht nicht einfach zu haben, um etwas durchzusetzen, sondern Macht entsteht erst im Miteinanderhandeln, im Miteinandersprechen. Ganz im Sinne der Machttheorie von Hannah Arendt, so ist die Prosa hier auch vielleicht von Habeck geprägt, in diesem Programm drin. Und ich sehe schon, dass viele junge, neue grüne Mitglieder, die die Partei hat, durchaus das ähnlich sehen und nicht mehr Angehörige dieser Radikalität sind.
Sie haben vorhin Klima- und Umweltschutz genannt als Kernmarke der Grünen. Ist das am Ende auch trotzdem die Gretchenfrage, also ein Punkt, wo die Grünen nicht zurück können hinter ihre bisherige Position?
Ja, das ist so, weil das eben nicht nur mit einer Moralwährung aufgeladen ist, sondern weil das das Alleinstellungsmerkmal ist, dass Sie hier, das zeigen die Umfragen auch immer wieder, das Hauptkompetenzfeld haben. Das darf nicht verunklart werden. Da muss eine gewisse Radikalität auch in diesem Kernkompetenzbereich sicherlich bleiben. Aber in Kombination eben des sorgenden, vorsorgenden, lenkenden, resilienten, widerstandsfähigen Staates macht dieses Themenfeld auch, wenn man es setzt, eben besonders viel Sinn, weil es eben auch als Krisenantwort sich eignet.
Schauen wir mal auf die Person, dieser programmatische Spagat, den die Grünen derzeit versuchen, der wiederholt sich ja schon auch beim Personal. Bislang sind Baerbock und Habeck ja eine doch harmonische Parteispitze. Ist das noch zu halten, wenn es am Ende dann doch zum Schwur kommt, sprich um die Kanzlerkandidatur?
Da machen Sie im Moment alles richtig. Sie lassen sich nicht vorführen, in auch keine Schnelligkeitsfalle gehen. Es reicht im späten Frühjahr komplett aus, dass wir als Wählerinnen und Wähler wissen, wen wir zur Auswahl haben. Und ich bin ganz sicher, die Souveränität, wie Sie im Moment eine Doppelspitze professionell vorführen, bei der man wirklich Unterschiede erkennt, aber immer sie nach außen einig erscheinen, wird auch dazu führen, dass sie sich intern dazu beraten, wer dann am Ende das machen wird und darüber keine Partei entscheiden lassen. Also die Art, wie wir danach fragen, deutet darauf hin, dass wir neugierig bleiben. Und das ist doch für Mobilisierungsjahre und Monate, die auf uns zukommen, das Beste, was einer Partei passieren kann, dass man rätselt und neugierig ist, wer denn am Ende Vorsitzender den Kanzlerkandidaten macht.
Also mit anderen Worten, da könnte die CDU einiges von lernen.
Ja, vor allen Dingen auch die SPD, die ja sich vor Monaten festgelegt hat. Deshalb spricht auch in diesem Punkt niemand mehr über die SPD.
Sagt der Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte von der Universität Duisburg. Herr Korte, danke für das Interview.
Gerne, Herr Münchenberg.